Der Gottesdienst wird geleitet von Predigerin im Ehrenamt Liane Zwafring-Wemmenhove und an der Orgel Begleitung Lore Wortelin. Am nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst in der reformierten Kirche unter Leitung von Pastorin Franke. Die Türkollekte ist dann bestimmt für die vereinte evangelische Mission. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Wir wollen auch gedanklich hier ankommen und beten. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Meine Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns singen, Psalm 115, die Strophen 5 bis 7. Lasst uns beten. Vater im Himmel, Heiliger Geist, wir bitten dich, komm in unsere Mitte. Komm zu uns, damit wir mit dir gemeinsam feiern können. Damit wir verstehen, was es heißt, dass du der gerechte Gott bist. Jeder und jede von uns kam mit eigenen Vorstellungen über Gerechtigkeit hierher. Wir meinen genau zu wissen, was richtig und falsch ist, aber, lieber Gott, lenke nun unsere Herzen und Sinne weg von uns selbst, zu dir hin. Du bist anders. Du bist mehr als alles Übliche, das wir so kennen. Wir staunen über dich, weil du barmherzig und gerecht gleichzeitig bist. Wir staunen über dich, weil du die Liebe in Person bist. Wir staunen über dich, Gott, weil du für uns nicht zu begreifen und dennoch greifbar nah bist. Wir können dich nicht logisch erfassen, aber wir wollen dir nahe sein. Wir wollen uns dir ergeben, ja hingeben. Wir wollen auf dich und dein Wort hören. Sei bei uns in dieser Stunde. Das bitten wir nicht, weil wir es verdient hätten, sondern aus lauter Gnade, um Jesu Christi willen. Amen. In diesem Gottesdienst soll es um Gerechtigkeit gehen. Was ist eigentlich gerecht oder auch ungerecht? Wir werden uns auf die Suche machen nach der Gerechtigkeit Gottes und hören dazu erstmal auf das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg auf Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Und danach singen wir als Lied zur Predigt Lied 351, die Strophen 1, 2 und 5.
Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Jesus fuhr fort: Das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer. Der zog früh am Morgen los, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Lohn von einem Silberstück für den Tag. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder los. Da sah er noch andere Männer, die ohne Arbeit waren und auf dem Marktplatz herumstanden. Er sagte zu ihnen: Auch ihr könnt in meinen Weinberg gehen. Ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Die Männer gingen hin, ebenso machte der Mann es um die sechste Stunde und dann wieder um die neunte Stunde. Um die elfte Stunde ging er noch einmal los. Wieder traf er einige Männer, die dort herumstanden. Er fragte sie: Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten: Weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er zu ihnen: Auch ihr könnt in meinen Weinberg gehen. Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Also kamen zuerst die Arbeiter, die um die elfte Stunde angefangen hatten. Sie erhielten ein Silberstück. Zuletzt kamen die an die Reihe, die als Erste angefangen hatten. Sie dachten: Bestimmt werden wir mehr bekommen. Doch auch sie erhielten jeder ein Silberstück. Als sie ihren Lohn bekommen hatten, schimpften sie über den Grundbesitzer. Sie beschwerten sich: Die als Letzte gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet, aber du hast sie genauso behandelt wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag in der Hitze geschuftet. Da sagte der Grundbesitzer zu einem von ihnen: Guter Mann, ich tue dir kein Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf ein Silberstück geeinigt? Nimm also das, was dir zusteht, und geh. Ich will dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Kann ich mit meinem Besitz nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Amen.
Grundlage für die Predigt ist Römer 1, die Verse 8 bis 17. Paulus schreibt an die Römer: Zunächst einmal danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle. In der ganzen Welt spricht man über euren Glauben, Gott selbst, dem ich durch die Verkündigung seines Sohnes mit all meiner Kraft diene, ist mein Zeuge. Ich denke unaufhörlich an euch. In jedem Gebet bitte ich darum, dass ich nach Gottes Willen endlich zu euch kommen kann, denn ich möchte euch so gerne einmal treffen. Ich möchte euch etwas von der Gabe weitergeben, die mir vom Heiligen Geist geschenkt wurde. So sollt ihr gestärkt werden. Oder besser gesagt, ich möchte, dass wir uns bei meinem Besuch gegenseitig ermutigen, durch den Glauben, der uns verbindet. Durch diesen Glauben ermutigt ihr mich und ebenso ich euch. Ich will euch eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen. Aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert. Denn ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt, wie bei den anderen Völkern. Das bin ich allen schuldig. Ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Wenn es nach mir geht, ich bin bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Liebe Gemeinde, Geschwister im Glauben, alle, die etwas mit Schule zu tun haben, zumindest mit der deutschen Schule, wissen es, große Dinge stehen ins Haus. Die Zeugnisvergabe findet am Freitag statt. Und dann steht es da schwarz auf weiß. Wer wird die Ziele mit Glanz und Gloria erreichen? Und wer hängt noch ein bisschen in der Schwebe, muss noch einmal alles auf alles setzen, um im Sommer versetzt zu werden. Tja, Zeugnisse. Immer wieder wird in Frage gestellt, ob sie notwendig und sinnvoll sind oder eigentlich abgeschafft gehören. Und um das vorwegzunehmen, ich bin nicht für die Abschaffung, aber ich bin für einen gesunden Umgang mit ihnen. Man soll sich immer dessen bewusst sein, dass ein Zeugnis nur etwas über Menschen in schulischem Umfeld aussagt. Es zeugt nur sehr begrenzt, nämlich höchstens im Bereich Sozialverhalten von dir als Mensch. Und dort leider meistens nur in Form eines einzigen Buchstaben. Damit will ich das Zeugnis nicht kleinreden, aber relativieren. Du bist so viel mehr als die paar Noten auf Papier. Dennoch kann es natürlich helfen, um zu schauen, wo du im Vergleich mit anderen stehst, wo deine Stärken liegen und woran du noch arbeiten kannst. Ob hingegen ein Zeugnis gerecht ist, wage ich zu bezweifeln. Ich halte es für ungerecht, dass der Überflieger lauter Einsen kassiert, weil ihm Schule liegt und er sich der schulischen Umgebung gut anpassen kann. Während die Mitschülerin, die arbeitet und übt und wiederholt und noch mehr arbeitet und dennoch mit Ach und Krach die 4 schafft, dass diese Mitschülerin eben erst einmal diese 4 im Zeugnis sieht. Und ganz am Ende, beim Arbeitsverhalten, erst die Anerkennung für alle Mühen, die damit einhergingen. Ist das gerecht? Ist das fair? Ich glaube nicht. Und wie gut, dass das Leben nicht nur aus Schule besteht. Wie gut, dass die Schule in der Bibel keine Rolle spielt. Wenn man drinsteckt, ist sie wichtig. Und ihr wisst, ich finde sie auch gar nicht so schlecht. Ich bin auch gerne in der Schule. Aber es tut auch gut, regelmäßig aufzutauchen. Zum Beispiel hier im Gottesdienst und den Sumpf aus Leistungen und deren Bewertung zu verlassen. Dann schauen wir auf eine andere Welt. Dann schauen wir auf Gottes Welt. Dann schauen wir auch auf die bessere Welt. Auf die Welt, die auf uns wartet. Hinweise finden wir in der Bibel. Wir haben gerade wieder 2 Hinweise gefunden. Das Gleichnis Jesu zu den Arbeitern im Weinberg und auch die Worte von Paulus aus dem Brief an die Römer. Schauen wir sie uns genauer an. Die Wörter des Römerbriefes sind wohl bekannt. Viele große Begriffe kommen in diesem Abschnitt vor. Und in der Luther-Übersetzung sind sie uns vielleicht noch vertrauter. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Scham. Aber auch Gottes Kraft, Errettung, Glauben, Offenbarung, Gerechtigkeit Gottes. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, schreibt Paulus. Und es klingt einleuchtend. Nein, natürlich nicht, Paulus. Wer schämt sich denn schon? Wer muss sich denn dafür schämen? Wir hier in Laia eher nicht. Gut, wir überlegen uns schon, mit wem wir über die Kirche oder auch über das persönliche Glaubensleben sprechen. Das ist nämlich nicht mit jedem gleich einfach. Aber Angst müssen wir in der Regel nicht haben. Dessen wird man sich besonders bewusst, wenn man über das Leben von Christen in anderen Ländern erfährt. Ich erinnere mich noch genau, wie Freunde aus dem Iran über ihre heimliche Taufe in einem Schwimmbad des Kellers eines türkischen Hotels erzählten. Und die Taufe hatte letztendlich die Konsequenz, dass sie ihre Heimat entfliehen mussten und zum Glück nun hier in Deutschland Fuß fassen konnten. Paulus hat ebenfalls eine Vergangenheit, die zumindest einschüchternd war. Man kann sich das gar nicht so genau vorstellen. In Philippi hatte man ihn eingekerkert, in Thessalonich gegeißelt, aus Beröa herausgeschmuggelt, in Athen ausgelacht, in Korinth zum Narren gemacht und in Galatien sogar gesteinigt. Trotzdem brannte Paulus darauf, das Evangelium auch in Rom zu verkündigen. Er schämt sich nicht. Er lässt sich nicht einschüchtern. Nicht einmal in Rom, dem Zentrum der politischen Macht und auch dem Zentrum der heidnischen Religion. Nicht einmal auf diesem gefährlichen Pflaster hält sich Paulus zumindest ein bisschen zurück. Rom war quasi die Höhle des Löwen. Und Paulus schreibt: Ich schäme mich nicht. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Denn das Evangelium, es ist die Kraft Gottes. Und das griechische Wort, das Paulus hier verwendet, für das Wort Kraft, ist verwandt mit unserem deutschen Wort Dynamit. Das Evangelium, das kann die Machtverhältnisse der Welt sprengen. Mit der Kraft des Evangeliums ist alles möglich. Was für ein kraftvolles, starkes Wort vom verfolgten Paulus lesen wir. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Die Sprengkraft Gottes lässt alle Fesseln aufspringen. Sie befreit, was gefangen war. Und sie befreit von der Sünde, von dem, was zwischen Gott und Menschen steht. Dieses Evangelium, es gilt für alle, die glauben. Zuerst für die Juden, dann auch für die Griechen, will heißen, zuerst für Gottes ursprünglich auserwähltes Volk. Aber nach Jesu Christi Tod und Auferstehung gilt die gute Nachricht auch allen anderen, die glauben. Und damit sind wir beim nächsten Stichwort: Glauben. Wenn das griechische Wort, das wir in diesen Versen für den Glauben finden, verwendet wird, dann steht es in der Gegenwartsform. Und damit betont es, dass Glauben kein einmaliges Ereignis ist, kein Moment, verbunden vielleicht mit einem Gefühl. Der Glaube, das ist ein Zustand, der andauert. Und rettender Glaube ist eine Gabe Gottes. Nicht einmalig, fortwährend. Glauben, das ist ein festes Vertrauen auf Gott. Ich verlasse mich auf ihn. Und das ist manchmal eine ganz rationale Entscheidung. Kopfsache. Etwas, für das ich mich bewusst mit Kopf und Verstand entscheiden kann. Nehme ich das Geschenk Gottes an? Ja, oder nein? Glaube ich oder glaube ich nicht? Und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann ist sie aber immer auch emotional. Wenn ich das Geschenk Gottes annehme, dann fühle ich ganz viel. Da ist Trauer, weil ich genau weiß, dass ich sündig bin und sündig handle. Da ist aber auch unbändige Freude über die Gnade Gottes. Ohne diese Emotionen kann ich gar nicht mit dem Geschenk Gottes, mit dem Glauben umgehen. Und Glauben geht deshalb auch zwangsläufig mit Gehorsam einher. Wenn ich mich bewusst für Gott entschieden habe, dann fühle ich mich ihm zugehörig, dann möchte ich automatisch in seiner Nachfolge leben. Das geht gar nicht anders. Alles andere wird dann undenkbar. Das alles, Kopf, Herz, Verstand, Gefühl, das steckt alles in dem Wort Glauben, wenn Paulus hier an die Römer schreibt. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Kommen wir zum nächsten Stichwort. Im Evangelium wird, so Paulus, die Gerechtigkeit Gottes offenbar. Und wir haben vorher schon festgestellt, menschlich gesehen ist Gerechtigkeit gar nicht so einfach zu beurteilen. Wir verfallen oft in Vergleichen mit anderen, wenn wir über gerecht und ungerecht entscheiden müssen. Was ist denn schon gerecht? Was ist wessen Anteil? Wer bekommt wie viel von der Pizza? Die Großen bekommen mehr, weil sie mehr brauchen. Oder bekommen die Kleinen mehr, weil sie noch wachsen müssen? Was ist gerecht? Jedem das Seine? Das war in der römischen Rechtsprechung der Gedanke, der dem Rechtssystem zugrunde lag. Aber spätestens als eben dieser Spruch, jedem das Seine, als Inschrift für das Tor zum KZ Buchenwald diente, da wurde klar, das ist nicht gerecht. Vielleicht klingt es erstmal einleuchtend, aber es ist absolut ungerecht. Wenn jedem das Seine zuteil wird, dann sind wir wohl alle hoffnungslos verloren. Denn was habe ich denn schon einzubringen? Was wäre denn mein Teil? Was verdiene ich mir? Vor Gott? Wohl nichts. Zumindest nichts Gutes. Denn wir Menschen sind zu nichts Gutem imstande. Wir sind von Anfang an sündig. Und damit verdienen wir uns wohl nur ein hartes Gericht. Schuldig im Sinne jeder Anklage. Klingt hart, ist aber so. So gesehen, nach unseren Maßstäben der Gerechtigkeit gemessen, haben wir vor Gott keine Chance. Aber, und jetzt kommt das große Aber von Paulus. Aus Glauben zum Glauben werden wir erlöst durch Jesus Christus. Wir dürfen der guten Nachricht glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Gottes Gerechtigkeit wiegt nicht ab. Gottes Gerechtigkeit vergleicht keine Leistungen. Nein, Gottes Gerechtigkeit ist barmherzig. Von den Arbeitern im Weinberg lernen wir, Gott hält sein Versprechen. Und in seinem Evangelium, in seinem Wort, verspricht er jedem Einzelnen von uns ein gutes Ende. Am Abend werden alle ihren Lohn empfangen. Und dann spielt die Kilozahl der geernteten Weintrauben keine Rolle mehr. Dann spielt die Anzahl der im Gottesdienst verbrachten Minuten keine Rolle mehr. Und dann ist es egal, wie viele Pössis du in deinem Leben hattest. Dann wird keinerlei Leistung abgerechnet. Am Ende des Tages, am Ende des Lebens, erweist sich Gott als gerecht und barmherzig. Er hält, was er versprochen hat. Zuerst den Juden, dann auch den Griechen. Und keiner von ihnen und keiner von uns hat die Barmherzigkeit mehr verdient als jemand anderes. Das ist pure Gnade, die uns dann zuteil wird. Das können wir erkennen, das können wir mit dem Verstand annehmen und dann fühlen wir uns gewiss beschämt und traurig ob unserer Sünde. Aber dann fühlen wir auch unendliche Freude, weil das Heil auf uns wartet. Erleichterung. Ja, Heil. Und dann können wir als Konsequenz gar nicht anders als in Jesu Nachfolge leben. Dann kommen wir aus Glauben zum Glauben. Dann leben wir in der Gerechtigkeit Gottes. Lieber Paulus, wir haben mit dir und von dir gelernt heute. Du verwendest große Worte und du möchtest uns dein Anliegen, aber vor allem auch deine Zuversicht näher bringen. Wir staunen mit dir über die Gerechtigkeit Gottes und wir freuen uns auf sie. Denn sie wird einiges zurechtrücken, was wir Menschen in Schieflage gebracht haben. Berge und Hügel mögen fallen. Gottes Bund besteht. Darauf hoffen und vertrauen wir. Das glauben wir. Amen. Lass uns Lied 646, die Strophen 1, 4 und 8 singen. Der Heidelberger beschäftigt sich mit der Frage nach der Gerechtigkeit. Und als Bekenntnis sprechen wir heute die Antwort auf Frage 60 gemeinsam. Und danach singen wir die Strophen 1, 4 und 5 von Lied 316. Schon mal aufstehen? Die Frage ist nur kurz. Wie bist du gerecht vor Gott? Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Was sagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin? Gott aber schenkt mir, ganz ohne mein Verdienst, aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Wir wollen danken und Fürbitte halten. Ewiger Gott, wir dürfen mit allen unseren Gedanken zu dir kommen. Mit den ganz einfachen, mit dem Dank für das, was wir haben und sind, mit unseren Fragen, mit unseren Bitten. Wir dürfen auch mit unseren Sorgen zu dir kommen. Mit ganz persönlichen Sorgen, sowie auch mit den großen Themen dieser Welt. Krieg, Hunger, aktuelle Diagnosen, chronische Krankheit und auch Trauer bringen wir vor dich. Wir laden alles bei dir ab und wir bitten dich, erbarme dich. Auch für unsere Klagen hast du ein offenes Ohr. Wir leiden unter Situationen, die eher einem Waffenstillstand als gerechtem Frieden gleichen. Wir leiden unter Ungerechtigkeit, Unvollkommenheit, bei uns selbst wie auch bei anderen. Lehre uns dann, Gott, den anderen mit deinen Augen zu betrachten. Lass uns nicht verbittert resignieren, sondern immer wieder in Jesu Nachfolge zu gehen. Den Feind lieben, den Gerechten Frieden suchen. Wir bitten dich für alle, die große Verantwortung in der Weltpolitik tragen oder tragen wollen. Für Könige, Präsidenten, Machthaber. Zeige ihnen den Weg der barmherzigen Gerechtigkeit. Lenke ihre Gedanken hin zu dir. Schenke ihnen offene Augen, aufmerksame Ohren und liebende Herzen, damit sie zum Segen für deine Menschheit werden. Gott, wir suchen nach deiner Gerechtigkeit. Wir danken dir für das Evangelium, diese Kraft, die du uns schenkst. Für die Hinweise auf das andere Leben, auf das wir hoffen dürfen. Für die Hinweise auf das Leben in deiner Gerechtigkeit. Ewiger Gott, wie schön ist es, dass du uns Worte gegeben hast, mit denen wir vor dein Angesicht treten können. Wir sprechen dich in Vertrauen an, unser Vater im Himmel, du bist gut und gerecht, barmherzig und gnädig. Deshalb soll dein Name geheiligt werden. Wenn wir erleben, wie friedlos Menschen sind, dann hoffen wir, dein Reich komme. Wenn wir mit dem Kopf durch die Wand wollen, sprechen wir, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir merken, dass das, was wir zum Leben haben, nicht für alle ist, dann bitten wir, unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Damit uns unsere Mitmenschen nicht gleichgültig sind, damit wir ihnen zum Segen werden. Wenn wir es uns zu leicht machen wollen, wir nur noch uns selbst im Blick haben, dann denken wir, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wenn wir richtig froh sind und fest hoffen, dass alles gut wird, dann glauben wir, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nach der Kollekte singen wir Lied 258 und weil das nur eine Strophe hat, erheben wir uns gleich nach dem Orgelvorspiel. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.